Ja, heute der letzte Teil der Predigtreihe zu den Ich-Bin-Worten. Wir hatten ja einige auch hier im Vereinshaus gehört, aber die meisten oder drei von denen bei der Gemeindefreizeit, wo der Benny Gies sie gepredigt hat oder vorgetragen hat. Und heute eben der letzte Teil, ich bin der gute Hirte. Ich habe euch einen Witz mitgebracht zu Anfang. Es war einmal ein Hirte, der in einer sehr einsamen Gegend seine Schafe hütete. Und dort in dieser einsamen Gegend kam auf einmal eine Staubwolke diesem Hirten näher. Diese Staubwolke war ein Porsche Cayenne mit entsprechendem Inhalt und Fahrer. Der Fahrer war ein junger Mann mit Krawatte und Hemd und so weiter, und er fragt ihn und bittet ihn: Wenn ich herausfinde, wie viele Schafe Sie, lieber Hirte, hier auf dieser Weide haben, dann hätte ich gern eins von diesen Schafen. Also wenn ich das herausfinde, bekomme ich dann eins. Und der Schäfer schaut den jungen Mann an, von oben nach unten, und sagt dann: Okay, das ist ein Deal. Was macht der junge Mann? Der zückt sein Tablet und geht auf die Internetseite der NASA, scannt die Gegend mit Hilfe von Formeln und so weiter, scannt die Gegend ein in eine Excel-Tabelle. Schließlich druckt er einen Bericht aus, hat so einen Mini-Drucker dabei, und dreht sich dann zum Schäfer und sagt: Sie haben hier exakt 1596 Schafe. Der Schäfer sagt: Stimmt, genau. Genau 1596 Schafe. Der junge Mann nimmt sich nun eins von diesen Tieren, packt ihn hinten in seinen Porsche Cayenne, hat es auch so ein bisschen vorbereitet, weil er wusste, er wird dieses Schaf auf jeden Fall bekommen, und will weiterfahren. Da schaut ihn der Schäfer an und sagt zu ihm: Wenn ich deinen Beruf errate, bekomme ich dann mein Tier zurück? Der junge Mann sagt, weil er sich siegessicher ist, woher soll er wissen, was der für einen Beruf hat: Klar, warum nicht? Und der Schäfer sagt: Sie sind auf alle Fälle Unternehmensberater. Der junge Mann sagt: Das ist genau richtig, woher wissen Sie das? Ganz einfach, sagt der Schäfer: Erstens, Sie sind hier aufgetaucht, obwohl Sie keiner gerufen hat. Zweitens wollen Sie dafür bezahlt werden, dass Sie mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß. 1596 Schafe wusste ich auch vorher schon. Und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Und jetzt geben Sie mir meinen Hund zurück. Den habe ich mir extra mal aufgehoben für dieses Thema, der passt ja nicht so oft. Ich bin, sagt Jesus an verschiedenen Stellen. Im Johannesevangelium genau 7-mal sagt er: Ich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot. Ich bin der Weinstock. Und hier: Ich bin der gute Hirte. Oft ist es wichtig, das haben wir auch festgestellt, bei den anderen Ich-Bin-Worten, dass man mal guckt und fragt, wo und wann hat Jesus denn dieses Ich-Bin-Wort gesagt? Und dieses Ich bin der gute Hirte hat er gesagt, es steht in Johannes 10, 22 und 23, da steht: Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Also, wo und wann? Im Tempel, in einer ruhigen Seitenhalle, in der Säulenhalle Salomos. Da konnte man relativ ungestört reden bzw. auch predigen. Da war nicht ganz so viel Trubel wie auf dem Tempelvorplatz oder so. Und es war zum Tempeleinweihungsfest. Auf Hebräisch heißt es Chanukka. Also es war zu Chanukka, ein Fest im Winter. Und zwar wurde dort, dieses Fest wurde eingesetzt, weil der zweite Tempel eingeweiht wurde. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, das ist interessant, ich bin selber der Tempel. Er hat gesagt, dieser Tempel wird abgerissen und nach 3 Tagen wieder aufgebaut, und damit meinte er sich selbst. Also es ist ganz spannend zu gucken, wo sagt er das und in welchem Zusammenhang. Und an Chanukka gab es ein sogenanntes Wunder des Öls. Jesus sagte an einer anderen Stelle, ich bin das Licht der Welt, weil dieses Öl wurde angezündet. Es war eigentlich ein Wunder des Lichts, ein Lichtwunder. Ich erzähle euch das kurz. Nach dem wundersamen Makkabäer-Aufstand, also es war wirklich besonders, dass die Makkabäer gewonnen hatten, das war im Jahre 164 vor Christus, also noch gar nicht so lange her, da hatten die Makkabäer den Tempel und Israel zurückerobert, Jerusalem zurückerobert. Und da wurde die Menora, der 7-armige Leuchter im Tempel, angezündet. Und diese Menora, wenn sie einmal angezündet werden sollte, dann sollte sie niemals erlöschen. Nach der späteren Überlieferung war aber aufgrund der Kämpfe, die die Makkabäer führten gegen die Seleukiden, nur noch ein Krug geweihtes Öl vorhanden. Und dieses Öl reichte gerade mal für einen Tag. Für die Herstellung neuen geweihten Öls, und es war sehr wichtig, dass es auch entsprechend geweiht wurde, wurden eigentlich 8 Tage benötigt. Durch ein Wunder habe das Licht jedoch 8 Tage am Stück gebrannt, bis neues geweihtes Öl hergestellt wurde. Daran erinnern die 8 Lichter des 8- bzw. 9-armigen Leuchters Chanukia. Jeden Tag wird ein Licht mehr angezündet beim Chanukka-Fest, bis am Ende alle 8 brennen. Da wird ein Leuchter in der Mitte, der wird zuerst angezündet, von dem werden dann die anderen 8 immer jeden Tag eins mehr angezündet. Und man sagte sich damals, der Messias, wenn der kommt, der wird wieder so ein Wunder tun. Und deswegen wartete man bei jedem Chanukka-Fest, ob vielleicht wieder irgendwie so ein Lichtwunder, so ein Ölwunder passiert, so ein Vermehrungswunder des Öls. Und da schwang noch was mit, nämlich der Elia hat auch schon mal ein Ölwunder getan. Das heißt, er war bei einer Witwe in Zarpat und dort war eine Hungersnot und er hat dieser Witwe entsprechend gesagt, dieses Öl und auch dieses Mehl, was du hast, das wird nie zu Ende gehen. Und so konnte sie lange Zeit von diesem Öl und von diesem Mehl immer wieder nachnehmen. Und Elia ist sozusagen der Vorgänger des Messias. Die Juden warteten auf den neuen Elia, auf den, der kommen wird. Also all das schwang damit, diese starke Messias-Erwartung, und dann sagt Jesus, ich bin, ich bin. Kein Wunder, dass die Juden damals so heftig reagierten. Das steht in Johannes 10, das kannst du jetzt mal anpinnen hier, Johannes 10, die Verse 31 bis 33. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen, um Jesus zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater, um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen und weil du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Also das war im Sinne der Juden, war das total folgerichtig. auch heute noch. Jemand, der sagt, ich bin, der ich bin, der erhebt sich, der lästert Gott. Entweder ist er tatsächlich Gott, entweder ist er tatsächlich Gottes Sohn und dann muss man auch an ihn glauben, oder er ist ein Hochstapler, ein Gotteslästerer, ein Spinner und dann muss man ihn hinrichten und steinigen. Wisst ihr, was die Wurzel aller Verlorenheit ist? Dr. Thomas Schreiner, der ist in Amerika, von daher heißt er wahrscheinlich eigentlich Dr. Tom Schreiner oder so, aber wahrscheinlich deutsche Wurzeln, ich kenne ihn nicht großartig. Der hat mal gesagt, die Wurzel aller Verlorenheit ist, ich sag's mal auf Englisch, dann gleich auf Deutsch, the degoding of God. The degoding of God. Also die Entgottung Gottes. Das ist die Wurzel aller Verlorenheit. Und wenn Jesus sagt, ich bin Gott, und die Pharisäer und die Juden, die damals bei ihm waren, das nicht angenommen haben, das nicht wahrhaben wollten, dann haben sie Jesus entgottet. Dann war das eine Entgottung Jesu. Kann man ja mal drüber nachdenken. Sein Anspruch, ich bin, der ich bin, oder auf Griechisch, so wie es ja im Neuen Testament steht, ego emi, heißt so viel wie ich bin, so ein doppeltes ich bin, hatten wir vom Benjamin Gies auch gehört. Die haben ja damals nicht Griechisch geredet, sondern Aramäisch, wurde alles ins Griechische übersetzt und da ist es nochmal deutlicher. Da heißt es Anahu und das ist sehr, sehr ähnlich wie das Hebräische, Anihu, und heißt genau dieses Ich bin. Und wenn das jemand gesagt hat, dann hat er damit ausgedrückt, ich bin Gott. Ich bin, der ich bin. Und das war ungeheuerlich. Das konnten die Juden nicht auf sich sitzen lassen. Deswegen wollten sie Jesus steinigen. Heute also, ich bin der gute Hirte. Ich lese Johannes 10 ab Vers 10b. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ein bisschen mitlesen, falls es geht hier vom Winkel her. Ansonsten einfach zuhören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Hier kommt dieses Ich-Bin-Wort im Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich aber bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie ich meinen Vater kenne und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich's wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, ich habe Macht, es wieder zu empfangen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen, er ist von einem Dämon besessen, ein Verrückter, und ist von Sinnen. Was hört ihr ihm zu? Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen, kann denn ein Dämon die Augen der Blinden auftun? Ich habe es eben schon gelesen, es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus, so sage es frei heraus. Die haben also richtig geschlussfolgert. Wer ich bin sagt, der muss der Christus sein. Jesus antwortet ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich möchte diesen Text auslegen, so wie er auch geschrieben ist, nämlich, dass es in diesem Text fast gar nicht um die Schafe geht, sondern vielmehr um Jesus selbst, um den Hirten. Also es geht hier nicht so sehr um die Schafe und ihre sprichwörtliche Dummheit. Entschuldige, irgendjemand wollte tatsächlich Schaf sein. Ist meine Mutter, von daher kann ich das ja mal sagen. Schafe gelten als, ja, so ein bisschen dumpf, sie blöken. Blöken ist auch jetzt nicht gerade ein positives Wort. Treu, doof, vertrauensselig, nicht allein lebensfähig und so weiter. Und darum soll es eben nicht gehen. Nicht die Schafe und ihre Dummheit, sondern es soll um den Hirten und seine Liebe gehen. Der Text geht um den Hirten. Übrigens hat es so auch Andreas Felger umgesetzt. Wir haben ja seit Jahren hier ein paar Holzschnitte hängen von Andreas Felger. Und der Künstler, das ist der, der immer auch die Jahreslosung so gut untermalt. Und auch er hat den Fokus auf den Hirten und seine Liebe gelegt und nicht auf die Schafe. Oder guckt mal dahin, seht ihr da irgendein Schaf? Ich nicht. Ich dachte auch beim ersten Hinsehen, das ist doch nicht der Holzschnitt vom guten Hirten. Aber doch, es steht tatsächlich drunter. Und es ist auch sehr folgerichtig, sehr bibeltextgebunden umgesetzt. Aber dazu nachher noch mehr. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Auf diesen guten Hirten wollen wir uns heute konzentrieren. 5 Aussagen über diesen guten Hirten. Die erste Aussage, dieser gute Hirte bringt Leben und volle Genüge. Ich habe bewusst schon ab Vers 10 gelesen. Vorher ging es ja um, ich bin die Tür. Das hatten wir auf der Gemeindefreizeit gehört, hat uns Benny Gies viel drüber gesagt. Und Benny hat auch fast genauso viel über den Hirten geprägt, weil der da auch ständig vorkommt bei der Tür. Ich glaube, fast noch mehr über den Hirten als über die Tür gepredigt. Aber dieser Vers 10, das ist so ein wunderschöner Vers. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das klingt so nach Psalm 23, den Ilka vorhin vorgelesen hat. Dieser Psalm, der schwingt sowieso, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann schwingt es die ganze Zeit mit, dieser Hirte aus Psalm 23, eins der schönsten Lieder Davids. Da heißt es nämlich, du schenkest mir voll ein, du gibst mir Genüge, du gibst mir alles, das Leben und volle Genüge. Jesus ist genug, klammer dich an ihn. Bezieh ihn mit ein in die Irrung und Wirrung deines Lebens. Er ist genug. Er ist volles Genüge. Ihm nahe zu sein, kann dein Glück sein. Das Zweite, was wir feststellen können, der Hirte ist kein Mietling, sondern er ist Eigentümer. Guck mal, was kommt als Nächstes? Eigentümer, genau. Also das steht da, auch wenn ihr es vielleicht nicht lesen könnt, Eigentümer. Ich bin kein gemieteter Hirte, sagt Jesus. Ich bin der Eigentümer. Die Schafe gehören mir. Die Schafe gehören untrennbar zu mir. Sie sind untrennbar mit mir verbunden. Der Eigentümer ist ein Hirte, der nicht abhaut, der die Schafe nicht im Stich lässt. Niemals. Du bist auf ewig und untrennbar ungetrennt, auf ewig verbindlich verbunden. Und das haben Hirten damals sogar so gemacht, weiß nicht, ob sie es heute auch noch machen, wenn ein Schaf tatsächlich immer ausbüchsen wollte und junge Schafe waren es meistens und irgendwie abhauen wollten, dann haben die was richtig Fieses gemacht, die Hirten. Die haben das Schaf genommen und haben diesem Schaf ein Bein gebrochen. Und dann haben sie es eine ganze Weile mit sich rumgetragen, weil es konnte ja nicht laufen. Und nachdem das Bein wieder zusammengewachsen war, waren das die anhänglichsten Schafe überhaupt. Die wollten nicht mehr weg von der Seite des Hirten. So macht es der Hirte. Und vielleicht sind dadurch manche Erlebnisse auch, die wir so haben in unserem Leben, wo viele schwere Erfahrungen da sind, erscheinen die vielleicht nochmal in einem ganz anderen Licht. Jesus möchte, dass wir untrennbar mit ihm verbunden sind, weil er sich untrennbar verbindlich mit uns verbunden hat. Und dafür gibt er alles und dafür hält er uns bei der Stange. Jesus ist ja immer auch ein Vorbild von uns, für uns. Ein unerreichbares Vorbild, natürlich, aber eben doch auch nachahmungswürdig. Und Nachfolge heißt, ihm nachzueifern, ihm, den guten Hirten, nachzueifern, selber ein guter Hirte zu sein. Deshalb die Frage, was bist du eigentlich? Bist du eher ein Mietling oder bist du ein Eigentümer, ein guter Hirte? Auch in Bezug auf das Reich Gottes, das wäre nochmal so ein eigenes Thema, eine eigene Predigt. Vielleicht mache ich das demnächst mal. Bist du eher ein Mietling, der schnell kneift, wenn dir irgendetwas nicht gefällt oder du Gegenwind bekommst? Oder bist du ein guter Hirte, einer, der sich ohne Plan B verbindlich und treu reingibt ins Reich Gottes? Der Eigentümer sagt, ich kenne meine Schafe. In Vers 14 und 15 sagt er, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und in Vers 27 dann nochmal, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich habe es eben schon mal gesagt, Jesus hat ja aramäisch geredet. Und im Aramäischen, was sehr nah auch an dem Hebräischen dran ist, in beiden Sprachen, im Hebräischen und Aramäischen, heißt dieses Kennen viel mehr, als was es bei uns heißt. Nämlich Kennen heißt mehr als um jemand wissen, es heißt jemanden lieben. So könnte man es eben auch anders übersetzen. Ich liebe meine Schafe und sie lieben mich, genauso wie ich meinen Vater liebe und er mich liebt. Das ist die Liebe des Hirten, der sich untrennbar mit uns verbunden hat. Der nächste Aspekt dieses Hirten ist, er ist ein Wolfsbesieger. Er ist gegen den Wolf. Unser großer Feind, der Wolf. In Deutschland wird der Wolf ja auch immer mehr zum Problem. Das hatten Sie sich wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, als vor ein paar Jahren diese Wiederansiedlung des Wolfes in der freien Wildbahn geschah. Ich habe gerade letzte Woche wieder gelesen, dass ein Wolf zum Abschuss freigegeben wurde, weil er ständig Schafe gerissen hat. Hier geht es nicht um die täglichen Probleme, vor denen dich Jesus bewahrt. Hier geht es um den Wolf, hier geht es um ein ewiges Problem. Der Wolf steht hier für unseren großen Feind, für Tod und Trennung, für Verlorenheit, für Sünde. Und zwar der ewige Tod wird besiegt. Vers 28, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Hier geht es darum, dass wir auf ewig mit ihm verbunden sind und dazu muss der ewige Tod besiegt werden. Ich werde den Wolf killen, ich werde ihn töten, ein für allemal, sagt der gute Hirte. Heute sieht man das vielleicht noch nicht vollständig. Der Tod umgibt uns noch, der Teufel hat seine Macht. Deshalb ist vielleicht eher ein anderes Bild ganz gut passend, nämlich der bösen Schlange, die ja auch ein Bild ist für das Böse, wurden die Giftzähne bereits gezogen durch den guten Hirten. Und Jesus sagt hier schon sehr deutlich, wie er das machen will. Und das ist der nächste Aspekt dieses guten Hirtens. Ich gebe mein Leben, ein Lebensgeber durch den Tod. Wie wird der Wolf getötet? Dadurch, dass Jesus sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich, egal wer kommt, auch wenn es ein Wolf ist, ich gebe mein Leben, ich gebe mich da voll rein. Ich lese nochmal den Vers 11 und den Vers 15, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 15 nochmal, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und dann, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und nicht nur, dass er sein Leben lässt, hier ist auch noch was anderes mit eingewoben. In Vers 17 und in Vers 18 steht zweimal, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder empfange. Die Auferstehung steckt hier auch schon mit drin. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen, wieder aufzuerstehen. Also viermal ist in diesem Text, dass er sein Leben lassen wird und zweimal sogar noch die Auferstehung mitgenannt. Eigentlich ist das die geballteste Ankündigung, die geballteste Vorhersage von Kreuz und Auferstehung, die Jesus zu seinen Lebzeiten gesagt hat. Es geht, ich habe es schon gesagt, nicht um die Dummheit der Schafe, sondern es geht um die Liebe des Hirten. Und eine größere Liebe gibt es nicht, als dass man sein Leben lässt für jemand anderen. Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und jetzt kommt noch ein Aspekt dieses Hirten, nämlich, dass es nicht nur für die Juden ist, sondern für alle Menschen. Wir haben es gelesen, dass Jesus sagt, ich bin nicht nur gekommen für meine Herde, sondern eben auch für die ganze Welt. Wir sind eingeschlossen, nicht nur die Juden, wir sind eingeschlossen. Er ist universal am Ruder. Die ganze Welt ist in seiner Hand. Das war damals spektakulärer, als es heute ist. Nicht nur für Juden, sondern auch für die Nationen. Und da wird sogar auch die Weltmission angedeutet. Auch für dich und auch für mich ist er gültig gestorben und gültig wieder auferstanden. Das verhandelt hier unser Text. Das sind die Aspekte des guten Hirten. So stellt Jesus sich selbst vor. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen auf dieses Bild eingehen, dieses Bild, diesen Holzschnitt von Andreas Felger. Und ihr könnt ihn ja hier euch betrachten oder da vorne ist er auch noch mal. Schaut mal, ob ihr das wiedererkennt, was ich euch sagen möchte. Margitta und Dieter haben mich darauf hingewiesen, dass wir drei Bilder von Andreas Felger gespendet bekommen haben, die alle Jesus darstellen. Und zwei davon beschreiben Jesus anhand der Ich-Bin-Worte. Das ist einmal, ich bin der rechte Weinstock. Wenn ihr nachher mal hier um die Ecke guckt, da seht ihr das Weinstockbild. Das hat eigentlich der Benny Gies ja schon verhandelt, von daher konnte ich euch das Bild da nicht zeigen. Aber jetzt, ich bin der gute Hirte, unser heutiges Thema und deshalb dieses Bild hier. Drei Holzschnitte. Diese Bilder sind entstanden durch das Schnitzen der Motive in eine Holzplatte. So ähnlich wie so ein Linolschnitt, was ihr sicherlich alle auch mal in der Schule gemacht habt. Also ich zumindest, ich habe immer noch eine Narbe davon, habe mir so richtig in den Finger rein geschnitzt. Dann wird diese Platte, wenn sie dann geschnitzt ist, durch den Künstler eingefärbt und manuell in einer sehr kleinen Auflage auf einer Handpresse gedruckt. Solch ein Bild, wie wir es hier vorliegen haben, zu drucken, ist schon eher ungewöhnlich. Denn ihr müsst euch vorstellen, alles Weiße ist weggeschnitten worden, weggeschnitzt worden, aber alles Bunte wurde dann an Farbe aufgetragen. Und dass hier die Farben auch so ineinander übergehen und teilweise sogar Formen bilden und Schraffuren bilden, ja, immer noch nicht richtig. Jedenfalls diese Markierung, die sind nicht geschnitzt, sondern das ist hohe Kunst, wie die Farbe dort aufgetragen wurde. Der Andreas Felger ist wirklich ein Meister seines Fachs. Und es handelt sich hierbei um den 35. Druck von 50. Also er hat ihn nur 50 Mal so drucken lassen und das ist der 35. Und jedes Mal muss er wieder Farbe aufgetragen werden und so weiter. Also jedes Bild ist ein totales Original. Nun zum Bild selbst. Und ich finde, in diesem Bild sind viele der gepredigten Aspekte ganz geheimnisvoll wiedergegeben. Wie ich schon sagte, hier geht es um den Hirten und nicht um die Schafe. Und die Schafe, die kann man kaum erkennen. Wo sind die Schafe? Sind das diese Flächen, die hier abgebildet sind? Ich glaube eher, es sind die vielen kleinen weißen Striche oder Punkte, die hier im Bild verteilt sind. Also diese Schnitzereien, diese weißen Striche. Auf jeden Fall ist der Hirte bzw. Jesus hier absolut im Vordergrund und es ist der Blickfang schlechthin. Jesus, der Gekreuzigte, der Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe am Kreuz auf Golgatha. Das ist der Mittelpunkt dieses Bildes. Und ich finde, man kann Jesu Wundmale erkennen. Das Rote unten am Fuße des Kreuzes und auch, er wurde ja in die Seite gestochen, auch da ist was Rotes und die Male der Hände, der Arme, also all das ist hier so angedeutet, aber er hängt nicht mehr am Kreuz, da ist noch das Blut zu sehen, aber er hängt nicht mehr dort, er ist auferstanden. Der Jesus, der Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe und auferstanden ist. Und dieses Kreuz, das bietet viel Sicherheit. Guck mal, wie sich die Schafe an das Kreuz randrängen. Also diese vielen kleinen weißen Striche, die sind alle ganz dicht beim Kreuz, ganz nah dran, untrennbar. Sozusagen in Sicherheit. Kein Wolf kann da irgendwie den Schafen was anhaben. Und auf der einzigen dunklen, bösen Fläche, da ist nur ein Schaf. Da unten diese schwarze Fläche. Die meisten seiner Schafe sind bei ihrem Eigentümer. Und im Schatten des Kreuzes wird es hell. Da gibt es Leben und volle Genüge. Und irgendwie schwärmen die Schafe auch aus. Ich habe so den Eindruck, dass die von dem Kreuz dann so durch diese Linienführung irgendwie ausgegossen werden, dass die wegströmen. Diese, was Jesus ja hier auch andeutet, diese Mission der ganzen Welt, von überall her kommen die Schafe und überall hin gehen die Schafe, Universal-Weltmission. Wobei es auch noch abgegrenzte Gebiete gibt, so Weidenflächen, die abgegrenzt sind, Ställe gibt, die noch nicht erreicht zu sein scheinen. Das mal das, was ich so rauslese. Wir können ja gerne nachher nochmal auch diskutieren. Vielleicht seht ihr da auch noch was ganz anderes. Das ist ja das Schöne an solchen Gemälden, dass sie, oder an solchen Holzschnitten, dass sie ganz vielfach interpretierbar sind. Und vielleicht seht ihr auch noch was ganz anderes. Ich möchte euch jetzt die Möglichkeit geben, einfach nochmal über das Gehörte, auch über dieses Bild nachzudenken, nachzusinnen, dem guten Hirten nochmal Raum zu geben, diesen wunderbaren Hirten, von dem wir gesungen haben. Und dann werde ich beten und dann singen wir gemeinsam das Lied Unser Vater in dem Himmel. Aber erstmal eine Zeit der Stille, wo man sich einfach das Bild nochmal angucken kann oder die Augen schließen und über das nachdenken kann, was wir gehört haben. Herr, du guter Hirte, danke, dass wir dich haben. Danke, dass du unser guter Hirte bist und sein willst. Danke, dass du dich untrennbar mit uns verbunden hast und dass du uns Leben geben willst und volle Genüge. Danke, dass du den größten Feind besiegt hast, der uns umgibt. Nämlich den Tod und die Trennung von dir. Danke, dass du der gute Hirte bist, der sein Leben gelassen hat und wieder auferstanden ist und damit uns vollgültig mit hineingenommen hat in diesen Tod und in diese Auferstehung. Danke, dass wir durch dich leben können. Ja, und danke auch, dass diese Heilstat, dieses Heilsgeschehen für uns alle gilt, für jeden Einzelnen. Keiner ist ausgeschlossen. Du möchtest, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit, dass du der Sohn Gottes bist. Danke, dass du uns als guter Hirte heute Abend begegnet bist. Danke, dass du uns an deine Hand nimmst, dass du uns führst und leitest. Danke. Amen.